Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen. Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon wie immer Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Jochen Summer, Gründer und Boss des Labels Rock is Hell. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Rock is Hell. So hören sich auch durchaus viele deiner Veröffentlichungen an. Wo kam denn die Vorliebe für laute und sagen wir mal nicht ganz so weichgespülte Musik her?
Das ist einfach gewachsen in meiner Jugend. Also bin am Land aufgewachsen in der Südsteiermark, damals zur Grenze zu Jugoslawien. Da hat es dann wirklich viel Plattenläden gegeben. Und ich habe als Kind immer schon sehr gerne Musik gehört, habe viele Kassetten geschnitten, selber auch mit aufgenommen, aber irgendwie Popmusik war dann irgendwie zu langweilig für mich. Und über Schulfreunde bin ich dann irgendwie so klassisch zu Nirvana gekommen und über weitere Schulfreunde dann zu Neuerscheinungslisten von Rave Up Records in Wien und bin immer tief in die Materie eingetaucht und bin dann irgendwie bei Noise Rock hängen geblieben. Aber eben nicht nur ausschließlich, aber doch prägend. Und das war dann so die Anfänge von meiner Leidenschaft zu dieser lauten und nicht immer einfachen Musik.
Du hast schon ein Stichwort gesagt, Jugoslawien. Ich weiß ja nicht, du bist natürlich jünger als ich. Ich weiß nicht, wie viel jünger. Habt ihr dann auch noch so slowenische Studentenradio gehört und so wie wir das gemacht haben?
Das war für mich, also hat es ganz ungegeben eigentlich. Und ich bin 77 geboren.
Okay, ja. Und ja, geht sich dann nicht mehr wirklich aus.
Und mein kultureller meine Umgebung war nicht dementsprechend. Also ich habe das alles irgendwie selber in mir aufgesogen und das ist alles erst mit Gymnasiumzeit gekommen.
Und bist dann ab und zu mal nach Graz zu Konzerten und nach Wien im Plattenladen, weil online war noch nicht so, ne?
Richtig, online hat es damals noch gar nicht gegeben. Erstes Konzert in Graz waren die Melvins. Ich glaube, im Theater war das damals noch.
Ja, einmal haben sie, glaube ich, im Peak gespielt.
Ja, da war ich noch zu jung, da habe ich noch Führerschein gehabt. Und dann nach Wien zum Rave Up Records und zum Vorgänger vom Substance, also in die Brigitte Nauerlände zum Label Trost, der aus seiner privaten Wohnung die Platten verkauft hat. Und ja, das waren die Kreise, wo ich mich damals bewegt habe.
Tut mir total leid. Es haben schon andere vor mir gefragt, aber ich muss es einfach fragen. Du bist als junger Kerl Radprofi, beendest deine Karriere und machst dann ein Plattenlabel auf, das nicht gerade Mainstream anbietet. Wie genau darf ich mir das vorstellen? Also hast du am Radl im Walkman Hardcore gehört oder was?
Nein, überhaupt nicht. Also viele Kollegen sind mit Kopfhörer trainieren gefahren, das habe ich überhaupt nicht mögen. Also ich genieße die Zeit, wo ich gar nichts höre, wo es keine Musik läuft und wo ich nichts im Hintergrund habe. Und das Label habe ich gegründet 2004, gefahren bin ich bis 2009. Und ich habe immer schon Schallplatten gesammelt und mir das Produkt Vinyl und die Haptik von dem Ganzen immer sehr, sehr gefallen und irgendwie wollte ich Musik machen. Bin aber komplett antimusikalisch. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gründe jetzt ein Label, weil das ist meine einzige Möglichkeit, wirklich Musik zu machen. Ja. Und habe das dann irgendwie so während meiner Karriere dann schon gegründet, weil ich gedacht habe, ich brauche irgendwas, wo ich komplett andere Menschen triff. Und das war so der Beginn vom Label und dann wollten die Musiker immer über Radlfahren mit mir reden.
Okay.
Aber es war interessant. Es war wirklich während der aktiven Zeit schon etwas, was mir damals wichtig war und immer gleich wichtig geblieben ist. Ja.
Und du hast aber dann nicht so sehr den Lifestyle halt pflegen können, der vielleicht mit der Musik auch verbunden ist, weil für Bier wirst du dann nicht trinken können, wenn du am nächsten Tag wieder trainieren musst.
Erstens, das halt den Lifestyle, den viele glauben, den man lebt, lebe ich nach wie vor nicht. Also ich bin nach wie vor ziemlich straight und habe eine Familie, habe zwar keine Kinder, aber einen normalen Job. Und das Label ist so, das ist mein Hobby, also ein bisschen ausgeprägteres Hobby. Ja. Aber ich habe mich nie als Teil einer Szene an sich gesehen. Ja. Ich habe immer so das gemacht, was ich wollen habe und habe mir nie an irgendwelche Spielregeln gehalten, weil ich gesagt habe, das, was ich machen möchte, das mache ich. egal wie crazy und verrückt es ist. Und damit bin ich eigentlich die letzten 20 Jahre ziemlich erfolgreich gewesen. Ja.
Okay. Ja, was bei deinem Label auffällt, von Anfang an war da jeder Tonträger ein kleines Meisterwerk, oft mit DIY-Optik, oft mit aufwendigem Siebdruck. Hast du dir nicht manchmal danach gesehen, einfach ganz normale Platte zu machen?
Nein, das war nie, also das war eben mein Antrieb, dass ich mit den Musikern, Künstler, Künstlerinnen was Spezielles kreiere, ja, und was Normales machen Normale. Und ich wollte mit meinem Label eben auch artwork-technisch ausstechen. Und es ist inzwischen doch ein Attribut, das eben sehr viele kennen und wissen, dass eben da was Spezielles kommen kann. Ja. Und ich habe mir auch sehr viele Sachen selber beigebracht oder mit Hilfe von Freunden, wie den Siebdruck. Und ich habe eigene Werkstatt inzwischen und kann da eigentlich mich ausspinnen, so wie ich möchte. Und es ist manchmal sehr mühsam und nicht immer von Erfolg gekrönt, die Arbeit, aber das Ergebnis dann meistens passt dann, ja, und das ist dann schon sehr befriedigend. Und das ist eigentlich, was mir den Hauptantrieb gibt, ja. Also normale Platten kann auch jeder machen, verrückte Platten kann auch jeder machen, aber es muss man halt wollen auch, ja.
Mhm. Ja, der Andi Heller, über den haben wir ja schon kurz vorher geredet, bevor ich auf den roten Knopf gedruckt habe. Der ist ja auch Lehrer an der Ortwenschule und Künstler. Haben Künstler dich da auch ein bisschen mitgeprägt, wenn es um Grafik gegangen ist, wenn es um Materialien gegangen ist, oder war das wirklich so dein eigener Impuls?
Es waren schon einige Künstler, die mich vor allem grafisch geprägt haben. Die Mackie Osborne zum Beispiel, die Frau von Bass Osborne, von den Melvins, die einen sehr simplen Stil hat, aber der dann doch irgendwie immer was Böses in sich hat, ja. Aber ich habe halt einfach viele Gedanken selber gemacht und irgendwie, eben wie ich neural gefahren bin, sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt und einige Spinnereien haben dort ausgedacht. Einiges hat nicht funktioniert, einiges dann doch. Und es ist schon sehr viel aus meinem Kopf entstanden, ja.
Die erste Platte, die erste reguläre, war die Bulbul, die ich gerade früher in die Höhe gehalten habe, aus dem Jahr 2004. Wieso bist du gerade mit der gestartet, bei der selbst der verantwortliche Soundmann meinte, die Songs seien grottenschlecht?
Bulbul war so meine erste Band, die ich persönlich gekannt habe. Und das war dann so, die haben im Explosiv gespielt in Graz, damals noch in der, wo war das?
Lagergasse.
In der Lagergasse, genau. Und dann quatsche ich mit denen an der Bar und irgendwie sage ich, ich möchte irgendwann mal ein Label machen. Und dann haben die eben gesagt, wieder einer, der nur redet und nichts macht. Und das war dann der letzte Ansporn. Und es war natürlich dann Bulbul klar, dass die dann auf dem ersten Tonträger kommen. Und ich finde die Songs nicht gerade schlecht.
Ja, hoffentlich, sonst hättest du sie nicht verlegt.
Aber es war eine schwierige Produktion, weil es ist halt 5-Inch oder Doppel-5-Inch eigentlich. Und dadurch, dass die Platte eben sehr klein ist, ist halt der Sound wirklich limitiert, was das Vinyl betrifft, ja. Deswegen ist vielleicht ein 7-Inch wäre vielleicht besser gewesen vom Sound her, aber mein erster Gedanke war, das Label so zu führen, dass ich nur Spezial-Releases mache, also keine LPs, sondern nur Singles, 5-Inches, 6-Inches. Bin aber dann drauf gekommen, dass es in Europa gar kein Presswerk gibt, die so Zwischengrößen machen, außer den Standardgrößen. Und es wäre auch nicht finanzierbar gewesen, weil die Produktionen so teuer sind, weil sie eben so Spezialpressungen mehr Kohle kosten. Und ich habe dann irgendwann mal geil mal erkannt, dass ich halt auch LPs machen muss, weil einfach, wenn ich das Label erhalten möchte, ich das einfach machen muss, dass da einfach genug Rückfluss ist von der Kohle.
Du, und so grosso modo, du hast ja letztes Jahr 20 Jahre gefeiert und hoffentlich ordentlich gefeiert. Wie ist denn deine betriebswirtschaftliche Bilanz, wenn ich so frei fragen darf? Ist das einigermaßen kostendeckend mittlerweile?
Es deckt sich, ja. Ich habe zum Glück, also ich habe immer nach Größeren gestrebt. Also jetzt nicht nach Auflagen, sondern nach bekannteren Bands. Und habe auch die Melvins verlegen können einmal und habe ein sehr gutes Verhältnis mit John Dwyer von den OCs. Und diese Platten verkaufen sich halt in größeren Stückzahlen, also bis zu die größte Auflage war 7.000. Und da kommt dann genug Geld rein, um irgendwie Spinnereien dann nachzugehen. Also das Label finanziert sich selber. Es finanziert sich quer durch gute, also durch größere Veröffentlichungen. Und das ist auch die Realität, ja. Aber es ist halt eh schon erfolgreich, wenn man sagt, so erlebe mit dieser Musik und mit diesen Veröffentlichungen, dass es sich eben selber finanziert.
Du, und wenn du jetzt eben größere Auflagen zusammenbringst, wird eben wahrscheinlich der Kreis des Publikums internationaler. Wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Über die Band selber oder über, ich weiß nicht, Presse oder wie funktioniert das?
Das hat sich in den letzten 20 Jahren etwas gewandelt. Also die ersten 10 Jahre war es relativ einfach über Eigenpromotion, über Social Media, selbst Werbung zu machen. Natürlich, wenn man größere Bands hat, ist man natürlich auch in den Radios von den Bands und die ihren Reichweiten. Das hat sich eben aufgrund der Entwicklungen der Social Media Plattformen leider gewandelt. Ein bisschen, die blockieren ja alles, was sie Kohle verdienen in Wahrheit, weil die merken, du hast ein Plattenlabel und promotest eine neue Platte, sieht jetzt in Wahrheit niemand mehr. Man muss inzwischen halt ein bisschen mit Promo-Firmen und arbeiten. Aber dadurch, dass ich eben 20 Jahre lang das mache und auch inzwischen immer wieder größere Bands habe, gibt es natürlich ein Stammpublikum. Es gibt einen riesengroßen Newsletter und man hat schon eben Leute, die einfach automatisch die Information kriegen, auch ohne Social Media.
Mhm. Und was sind das so deine Märkte? Weil ich sage mal, alles, was Neues war, war immer recht stark mit Italien und Japan verbunden in meiner wilden Jugend. Wie ist das bei dir?
Der Hauptmarkt ist USA und Deutschland, Frankreich. Japan ist ein bisschen, dadurch, dass ich inzwischen einen Vertrieb habe in Australien und Amerika, habe ich auch Ozeanien ein bisschen größer abdecken können. Aber das sind doch sehr spezielle Releases teilweise und es ist doch trotzdem immer schwer, das zu vermarkten.
So, jetzt kommen wir mal zu den Melvins. Neben Bulbul vielleicht der wichtigste Band, die heimische und die internationale Lebensband vielleicht. 2011, wenn ich richtig nachgeschaut habe, die erste Melvins-Platte. Tatsächlich ja ein Wahnsinn für ein kleines steirisches Label. Wie ging das? Man hört Gerüchte, aber du hast da immer wieder probiert und probiert und probiert. Und die Anschlussfrage ist, wie viele Platten hast du dann verkauft?
Das war tatsächlich so, dass ich bei den Melvins, glaube ich, über 7 Jahre lang angefragt habe. Also ich war immer Melvins-Fan, Melvins-Sammler habe ich, glaube ich, inzwischen, also ich habe eine der 10 größten Melvins-Vinyl-Sammlungen weltweit gehabt. Die habe ich inzwischen immer ganz so über Teile abgestoßen davon. Die Kinder brauchen Platz in der Wohnung. Aber
wie macht man das dann? Dann kaufst du jede Platten in jeder Variation oder so?
So ungefähr, ja, genau. Ist natürlich eine Geldfrage, ja. Und das ist, wie gesagt, ich habe 2 kleine Kinder und das ist da. Wenn man älter wird, dann verschieben sich die Prioritäten, ja. Aber ich habe wirklich 7 Jahre gefragt und immer, wenn sie auf Live-Tour waren in Europa und ja, ich habe sie getroffen irgendwo in Wien oder in Deutschland oder in der Schweiz, habe ich darauf angeschaut, ja, ich soll wieder eine E-Mail schreiben und so, und das hat sie dann hingezogen. Und dann haben sie eben eine Vierfach-CD rausgebracht auf Amphetamin Reptile Records und ich habe ihnen das Angebot gemacht, ich mache das als 8-fach-Vinyl-Box. Und die 500 Stück, die wir gemacht haben, waren in 2 Minuten weg.
Wahnsinn. Und da macht man keine neue Edition, sondern sagt man, na, wir haben ausgemacht 500 und auspasst dann.
Richtig, also ich habe auch nur meine Box zu Hause. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt von diesen Melvins-Boxen nur 20 zu Hause hätte, um mir die Pension ein bisschen aufzubessern. Ich kaufe mir von jeder Variation, die ich mache, eine und es ist meine und alles andere wird wirklich verkauft. Also ich habe von den OCs, von der Metamorphose, da gibt es eben 300 Stück auf Siebdruck und ich habe in der Werkstätte halt blaues Papier liegen gehabt und da gibt es eben noch eine Auflage von, glaube ich, 13 Stück mit blauem Papier. Und ich habe eine davon. Und die Leute haben inzwischen schon 1.000 Euro dafür geboten. Und ja, ich habe es halt nicht, ja. Also das ist nicht mein Zugang zu dem Ganzen. Mein Zugang ist, was zu kreieren und das den Leuten auch zugänglich zu machen, so in der Auflage, wie es das gibt, ja.
Ja, sehr sympathisch. Vermutlich einer der wenigen Plattenbosse, die nicht spekulieren mit ihrer Ware. Das Publikum muss bei dir zwischendurch ein bisschen quasi mitarbeiten oder auch manchmal vielleicht ein bisschen leiden. Etwa mit der Compilation It Can't Get Worse Than This 2013. Manche Songs, habe ich mir sagen lassen, muss man skippen, andere spielen sich von hinten nach vorne. Warum macht man das?
ich mag einfach diese Spielart mit Vinyl und was Außergewöhnliches zu kreieren. Ja. Und das war der 50. Release vom Label und ich mag das Publikum fordern, obwohl ich weiß, dass es dann einigen doch auf die Nerven geht, so eine Platte. Aber es ist halt, ich sehe es auch aus dem künstlerischen Aspekt ein bisschen. Und die Vorgabe an die Musiker war eben, entweder macht es einen Loop oder 5-Sekunden-Nummer oder 50-Sekunden-Nummer. Und jede Nummer endet wirklich auch in einem Loop wieder. Manche laufen verkehrt und dann ist es noch auf einer durchsichtigen Vinylfarbe, also gepresst. Man sieht nicht, wo die Rillen anfangen und enden. Ja, das ist ja im Prinzip eine Spielerei. Ja. Ja. Aber ich mag sowas extrem gern, ja, dass die Leute fordern. Ich weiß, wenn man das hat, dann hört man es jetzt einmal an und stellt es hin. Ja. Also ich habe es auch noch, glaube ich, nicht öfters wie dreimal angehört. Ja. Aber dafür ist es ja da irgendwie ein bisschen, ja, dass man das Ganze ja ein bisschen zerlegt und nicht immer so stur nach Schema F noch das Ganze durchzieht.
Gibt es da draußen auf der großen, weiten Welt eigentlich andere Typen, die auch so produzieren wie du? Und wenn ja, gibt es da irgendwie eine Vereinigung der seltsamen Plattenlabel-Bosse, wo ihr euch dann zwischendurch austauscht?
Nein, ich bin da eher so, ich mache mein Ding, ja, aber es gibt schon einige Labels, die das so als ein bisschen Spielwiese aussehen. Es gibt, glaube ich, in Amerika RRR Records, die haben eine Platte gemacht mit 1000 Loops.
Okay.
Und ich bin jetzt nicht der Erste, der das erfunden, ja. Aber ich mag es aber schon einfach gern.
Was ja auch durchaus erstaunlich ist und nicht die Norm in deiner Branche, du kooperierst mit anderen Labels relativ intensiv, auch mit heimischen Labels, Numabi, Pumpkin, Noise Appeal. Warum und was ist eigentlich der Zweck der Übung?
Warum? Ist ganz einfach erklärt, es gibt einfach Überschneidungen mit Bands. Also wenn Reflektor auf Rock is Hell veröffentlicht und auch auf Noise Appeal andere Platten, kann es mal sein, dass man sagt, okay, wir machen die dritte Platte dann gemeinsam. Ja. Einfach um Ressourcen zusammenzulegen, um Vertriebswege zusammenzulegen und eine Platte vielleicht noch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Und normalerweise, wie viel Stück machst du jetzt so Daumen mal Pi? Weil ich habe eben gesehen, du hast nicht so selten 500 Stück Limitierung. Aber wie ist das im Normalfall?
Also im Normalfall österreichische Bands irgendwo zwischen 300 und 500 Stück. Das ist eine Normalauflage. Bulbul waren es inzwischen halt mehr, da waren es teilweise bis zu 1000. Aber seit Corona habe ich gemerkt, dass es eben schwieriger war, Platten zu verkaufen. Es ist schwieriger für Bands auf Tour zu gehen. Und wenn Bands eben auf Tour sind, dann ist es irgendwie halt ein Pusher für Platten. Verkäufe und es ist halt momentan ein bisschen schwierig geworden. Booker werden vorsichtiger, Clubs werden vorsichtiger, der Kunde selbst wird vorsichtiger. Man merkt auch, dass die Leute anscheinend ein bisschen weniger Geld haben und es ist halt eine Neusackplatte, ist halt ein Luxusgut. Ja. Und das wird sich hoffentlich wieder ein bisschen wandeln. Und
ja, man muss halt auch sagen, die Konzerttickets sind jetzt, glaube ich, gerade im letzten Jahr in meiner Wahrnehmung ganz ordentlich nach oben gegangen. Vielleicht jetzt noch nicht so sehr in deinem Segment, aber man gibt halt dann für eine sogenannte Indie-Band auf einmal 40, 50 Euro für ein Ticket aus und das schlagt sich natürlich irgendwo auch nieder. Ne?
Ja, richtig, ja. Und wenn jemand sagt, okay, ich schaue das Konzert jetzt an für 40 Euro und dann
kaufst du nicht mehr viel. Ne?
Ja, richtig, ja. Genau.
Zumal das T-Shirt dann auch noch 39,90 kostet oder so. Die Steiermark scheint mir ja überhaupt eigentlich ein recht guter Boden für Labels zu sein. Man denke auch nur an die Napalm Records aus Eisenerz, die ja auch sehr groß geworden sind, kann man sagen, in ihrer Nische. Siehst du da irgendeinen Grund dafür?
Ich glaube, wir haben erstens mal sehr gute Kulturförderung. Also ich bekomme seit Jahren Fördergelder von der Stadt Graz, von Kultur Steiermark und auch von der SKE, das von der Austro-Mechaner Ableger ist. Das haben wir in Österreich, was Bands anbelangt und Labels anbelangt. Also wir können uns glücklich schätzen, dass eben auch so ein Nischenprogramm gefördert wird. Das erleichtert natürlich die Arbeit von kleinen Labels. Und ich glaube, dass wir in Österreich eine sehr, sehr breite Band, also eine sehr breite Ausstellung von Bands haben, die wirklich gut sind und die wirklich international Top-Bands sind, ja. Und das macht natürlich für Labels das Ganze schon sehr spannend und interessant, mit solchen Leuten zu arbeiten.
Du hast ja schon angedeutet, Dein Bestseller ist zumindest bis dato Metamorphosed von OCs, 7000 Stück. Wieso gerade diese Platte, die sich doch echt ordentlich wüst anhört? Also ich habe gestern nochmal ordentlich reingehört. Ja, also Mainstream ist das definitiv nicht. Warum verkauft sich gerade die so gut?
Weil einfach die Band groß ist. Ja, der John Dwyer, wir kennen ihn schon sehr lange und der kommt auch aus dem DIY-Umfeld, aus Providence, ist inzwischen nach Kalifornien umgezogen und hat eben ständig an seiner Band gearbeitet und ist halt extrem fleißig auf Tour und bringt sehr viele Platten aus und hat inzwischen halt eine riesige Fanbase. Wenn der auf Tour ist, spielt er halt meistens vor ausverkauften Häusern und das ist in der Arena auf 1000 und das ist das kleinste Haus wahrscheinlich. Bis zu 3.000, 4.000, 5.000 Leute. Und der verkauft eigentlich im Schnitt zwischen 7.000 und 15.000 Platten von einer LP. Und das, die Metamorphose ist ja eigentlich sind Outtakes von Face Stepper und hat sich trotzdem 7.000 Mal verkauft. Und der John Dwyer und mit den OCs ist halt ein sehr wandelbarer Musiker, der bringt, also nicht jede Platte klingt anders, jede Platte hat einen anderen Stil und die Leute mögen das halt anscheinend. Und für Rock is Hell selber war es wirklich eine sehr, sehr große Produktion, aber halt auch ein Wahnsinns-Pusher für alles andere, was dann gekommen ist.
Man soll ja im Podcast nicht tagesaktuell sein, aber man kann schon sagen, dein nächstes Projekt ist mit dem John Dwyer. Was kommt da, wann kommt das?
Der John Dwyer hat die letzten paar Jahre immer wieder so Impro-Sessions aufgenommen und veröffentlicht. Bei mir auf Rock is Hell sind auch zwei Platten davon gekommen und ich habe heute drei Doppel-LP-Testpressungen bekommen von eben drei neuen Releases. Und das sind auch quasi, oder diese Sessions, die damals eben nicht veröffentlicht worden sind, die Mitschnitte, die sind eben auf diesen drei Doppel-LPs und das kommt im April raus.
Sehr gut. Leute, da könnt ihr schon mal zuschlagen. Die Website vom Jochen ist so tralala aktuell, aber ich glaube, das finden wir schon, wenn man sucht im Netz.
Ja, die Website ist so alle eineinhalb Jahre mal abgedatet.
So kommt es mir vor, ja.
Aber es ist mehr so ein Tool, dass man den Rest findet.
Band, mit der es unbedingt noch klappen sollte. Also gibt es eine andere Band außer den Melvins, denen du auch schon jahrelang nachrennst?
Es wären die Shellac gewesen. Die gibt es inzwischen ja leider nicht mehr, weil es einen Steve Albini leider nicht mehr gibt. Da war ich mal knapp dran, aber hat er nicht so hingehauen. Ja, leider ist er letztes Jahr verstorben und ist einer meiner Top-Musiker, die ich sehr gern anhöre. Der hat mit Big Black und Shellac und Rape Man einfach drei Bands gehabt, die zeitlos sind, ja, und die genau in mein Musikverständnis passen. Dann werden noch Lightning Bolt, aber die haben im Load Records in Amerika und sind dort eigentlich sehr, sehr glücklich und es ist schwierig, eben irgendeine Platte zu veröffentlichen, wenn man einfach Hauptlabel hat, wo alles funktioniert. Und wenn immer schon veröffentlicht wurde, waren die Flying Luttenbachers. Mhm. Die kommen jetzt im April auf Tour. Da gibt es dann ein Single von Rock is Hell für die Tour. Cool. Die ist gerade im Presswerk. Und ja.
Und sonst schauen wir halt weiter.
Richtig.
Apropos Presswerk. Eine sehr laienhafte Frage. Wie ist denn Vinylqualität heutzutage? Es gibt ja irgendwie verschiedene Qualitätsstufen oder verschiedene Vinylarten quasi. Erklär mir das ein bisschen.
Verstehe ich aber zu wenig davon.
Okay, aber
die Presswerke verwenden eigentlich wirklich durchgehend Top-Qualität, weil das gar nicht anders mehr funktionieren lässt, in Form in Europa. Sehr viele amerikanische Labels pressen in Europa, weil es in den USA kaum ein gutes Presswerk gibt. Ich presse inzwischen mit Austro-Vinyl zum Teil und zum Teil in Holland, wo ich eben die letzten 17 Jahre eigentlich gepresst habe und teile die Pressungen eben auf. Also wenn ich große Pressungen habe, die zu den Vertrieben gehen, mache ich es meistens in Holland, weil es dort für mich von den Porto-Preisen nach Amerika und Australien einfach günstiger ist, also von uns weg. Aber als andere Presse in Fähring bei Austro Vinyl. Und das ist für mich als Label mit Vierlefanz super, weil ich sage zu ihnen, ich möchte das haben und sie setzen es am meisten um. Also was sonst kein anderes Presswerk machen würde, dass ich sage, ich brauche genau 20 Stück in Rot und 24 in grün und 33 in blau, dann machen sie mir das auch wirklich her.
Und die Farbe hat jetzt auch keine Auswirkung auf die Qualität. Also schwarz ist jetzt nicht besser als bunt oder vielleicht doch ein bisschen?
Am besten ist eigentlich clear Vinyl. Schwarz hat Rußanteile drin und es ist aber doch eine Top-Qualität. Am schlimmsten ist weiß und gold und silber. Vom Sound her, also es gibt schon Unterschiede zwischen den Farben, aber am besten ist, wenn man mit irgendwelchen Farben, die mit Clear gemischt sind. Also bei Clear kann man nichts falsch machen.
Super, haben wir was gelernt. Die Weißen werden jetzt alle abgestoßen. Ich habe zeitlang total viel färbiges Vinyl gesammelt, einfach weil es so schön war. Man muss es ja gar nicht immer anhören. Ich nehme an, du magst Spotify nicht besonders. Trotzdem findet man jetzt aber schon auch immer wieder Songs und Releases von Rock is Hell Bands dort. Ist es wichtig, um dort trotzdem auch präsent zu sein oder passiert das einfach oder wie?
Ich bin nicht präsent auf Spotify. Das geht dann meistens von den Bands direkt aus. Die Bands organisieren ihren Digitalvertrieb entweder selber oder über Zweitlabel. Also ich mache wirklich rein analogen Release. Und der Rest bleibt bei der Band.
Und du hast da keinen Spotify Premium Account?
Nein, meine Frau hat auch noch ihn.
Und den nutzt du dann mit?
Manchmal, ja.
Gut, weil unterwegs ist dann oft praktisch, wenn man im Auto ist, mit dem Vinyl auflegen, ist manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, richtig.
Ja, so, schauen wir mal. John Dwyer noch einmal kurz. Der gilt ein bisschen als leutscheu. Wie ist es dir da gelungen, so eine gute Beziehung aufzubauen?
Die Geschichte ist ein bisschen verdreht. Also es war so, der John Dwyer hat mit Nate Denver und Oren Cranfield vor 20 Jahren ein Album aufgenommen mit der Band Dig That Body Up, It's Alive. Und dieses Album hätte sollen rausgekommen bei Aquarius Records, Tumult Records in San Francisco. Und Tumult war das Label von einem Typen von Aquarius Records, das war ein Plattenladen in San Francisco, der meine ersten Platten gehabt hat. Damals ist Direktvertrieb, hat damals noch funktioniert. Dann hat es die Band nicht mehr gegeben und er hat gesagt, er macht die Platte nicht. Also die Band, die es nicht gibt, macht er nicht. Aber er hat mir vorgeschlagen als Label. Und so bin ich zum John Dwyer gekommen. Und seitdem bin ich ständig im Kontakt. Ich habe auch die allererste OCs-Platte bei mir rausgekommen. Es war, glaube ich, auf 60 Stück limitierte Lavecard-Platte mit einer CD dabei, was damals auch noch gegeben hat, was es inzwischen auch nicht mehr wirklich gibt. Und der Kontakt ist eigentlich immer aufrecht geblieben und dann hat es mal zwei Singles gegeben inzwischen und dann hat er schon sein eigenes Label gegründet mit Castleface Records und der Kontakt ist aber immer bestehen geblieben und irgendwann habe ich mal gefragt, wie wäre es, ich würde mal gerne eine Platte wieder machen mit dir und das war dann die OCS Live in San Francisco und seitdem passiert es öfters, dass ich wieder eine Platte mache, ja. Und ich glaube, also er kennt halt die Szene sehr gut und er weiß halt, wie halt Labels ticken und deswegen machen auch viele Musiker ein eigenes Label, weil dann haben sie einfach alles unter eigener Kontrolle und der John weiß eben, dass ich 100% korrekt bin und dass eben alles, was passiert, er einfach offen von mir kriegt und das schätzt er halt sehr und deswegen ja, kann ich mit ihm weiterarbeiten.
Wie ist das eigentlich mit Plattenläden? Gehst du da zwischendurch noch hin und haltest denen irgendwas vor die Nase oder geht das halt gar nicht mehr?
Nein, das geht halt eigentlich gar nicht mehr. Also zu Beginn vom Label hat es funktioniert, ich bin in Amerika auf 5 Läden angeschrieben, die mir irgendwie empfohlen worden sind, von damals schon bestehenden Labels in Österreich. Und es hat auch funktioniert, da haben wir einfach Platten hingeschickt und die haben das verkauft und dann haben wir zweimal mehr abgerechnet. Und das geht inzwischen gar nicht mehr. Also in Amerika geht nur mit Vertrieb. Und eben durch die OCs habe ich einen Vertrieb in Amerika und mit denen mache ich dann einfach aus. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn ich jetzt eine Reflektorplatte dorthin schicke, das kennt dort niemand, da bringt mir ein Vertrieb auch gar nichts, ja, ohne dass man eine riesige Promotion macht. Ich schicke einfach mit dem Vertrieb abgestimmte Platten dorthin und das haut dann auch relativ gut hin.
Und in Wien gehst du jetzt auch nicht mehr ins Rave-Up und sagst, hey Leute, ich habe da was Neues.
Die wissen ja, was es gibt. Und okay. Das. Also mit Rave-Up und mit Substance funktioniert das ganz gut in Wien.
Wie viele Bands stehen eigentlich jede Woche oder zumindest jedes Monat vor deiner Tür, um einen Release zu bekommen?
Ist gar nicht so viel. Also ich würde mal sagen, ein E-Mail im Monat,
okay,
das da ankommt. Und fragt, ob sie was machen können. Aber es ist halt schwierig, weil, wie gesagt, ich mache das wirklich nur zum Spaß. und im DIY-Style, und wenn halt eine junge Band kommt, die dich was mehr will, als wie halt nur eine Single oder eine EP, sondern halt eine Tour machen will und wirklich eine promotete Platte, dann muss ich sagen, da muss ich leider aussteigen, weil das kann ich eigentlich nicht bieten, ja, und das ist auch nicht das, was ich machen mag.
Bist du eigentlich auch so ein Live-Junkie wie die Jungs von Backwood aus Hartberg, die es im Jahr wahrscheinlich auf 100 Konzerte bringen?
Nein.
Bei Gesingen hätte ich die noch nicht oft.
Ich würde gerne zu mehr Konzerten gehen, aber ich habe einen normalen Fulltime-Job, meine Frau hat einen Fulltime-Job, die Kinder sind 4 und 8, also wir sind da auch schon mal angehängt. Früher bin ich Rall gefahren sehr viel, da war ich halt auch nicht wirklich immer da. Was halt geht, das geht, und wenn halt nicht, dann verschlafe ich meistens.
Und bist du dann Ruhe. Auch eher so wirklich der Arena-Typ oder wo gehst du da am liebsten hin?
Also Arena bis zu Konzerten, wo halt 10 Leute dort sind. Ja. Also es ist, mir ist es egal, wo jemand spielt, wenn es mich interessiert, dann geht es um die Musik, ja.
Und du hast ja trotzdem, du hast nicht so ein enges Spektrum auf dem Label, wie man vielleicht jetzt auf den ersten Moment glaubt. Aber du würdest jetzt nicht unbedingt Rap verlegen, denke ich mal. Gehst du privat dann trotzdem auch zu Konzerten, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt vielleicht sehr sanft, aber schräg ist es doch oder was auch immer?
Kann schon passieren, ja. Also ich lasse mir zufällig wo mal hintreiben und ich gehe mal wo rein, was ich jetzt vielleicht vorher nicht kenne, ja.
Elevate ist bald.
Geht meine Frau.
Elevate ist allein schon von den Locations, finde ich, ein Tipp. Also,
ja, natürlich, ja.
Okay. Ja, der Haubendacher hat seine 25 Jahre eher sehr leise vorüberziehen lassen. Wie war denn deine 20er-Party?
Die 20er-Party war anstrengend letztes Jahr. Also wir haben insgesamt 6, 8 Releases gemacht im letzten Jahr, also hauptsächlich von steirischen Bands in Kleinstauflagen, Singles mit einer Auflage von 100 bis 200 Stück und OCS-Platte als Doppel-LB und als 6-fach-Singlebox. Und es hat eben 3 Konzertabende gegeben. Und das war dann schon ziemlich intensiv für mich.
Und du bist noch gar nicht amtsmüde, weil ich denke mir immer zwischendurch, irgendwann lasse ich das dann sein. Es geht so viel Zeit rein und wen interessiert das überhaupt? Wie ist das bei dir?
Gibt immer wieder so Phasen, wo ich mir denke, ja, es ist zu anstrengend. Ja, wie gesagt, das ist halt nebenbei als in der Freizeit. Und ich muss dann doch sehr viel planen. Und wenn ich halt viel zum Tun habe, kann es sein, dass ich halt vor der Arbeit um 3 in der Früh aufstehe und ins Lager fahre und halt Pakete mache, weil ich am Nachmittag keine Zeit habe, weil ich die Kinder habe. Aber wenn ich dann merke, es gibt eine neue Platte, die sich gut verkauft und das Ergebnis ist genauso geworden, wie ich es wollen habe, dann weiß ich, okay, für das mache ich es. Und das entschädige ich dann doch für alles.
Wie ist das eigentlich, wenn die eigene Musik und auch die eigene Stimme auf Ö1 zu hören sind? Wie viele Leute rufen dann beim Sender an und fragen, ob die wahnsinnig geworden sind?
Das weiß ich nicht, aber ich höre es mir nicht an zum Beispiel, so ich kann mich selber nicht hören. Das ist da für mein Ohr zu.
Okay, du hast es gar nicht angehört?
Nur nebenbei. Also meine Frau hat es angehört und ich habe da eher mehr weggehört, ja.
Ja, also aber es ist schon cool. Also Ö1 ist jetzt so, spielen nicht jeden Tag dein Style, ne?
Das stimmt, und ich finde es auch sehr, sehr cool, weil die Susanna Niedermeyer von der 1, die haben nämlich angerufen und hat gefragt, ob ich eine Sendung machen will. Also das fühle ich mich schon sehr geehrt, ja, dass man auch für eins mein Label so featured, ja.
Ja, umgekehrt jetzt glaube ich nicht gut kommen, wenn du anrufst und sagst, hallo, hier ist Rockers, hello
Records. Richtig, ja, aber ja, es ist nicht alltäglich, dass sowas
passiert. Aber du hast jetzt keine Reaktionen kriegt.
Doch, ich habe einige Reaktionen vom Publikum gekriegt und auch selbst aus Amerika, die dann den Stream sie angehört haben, weil ich den dann auf Social Media geshared habe, genau. Und die Sendung ist sehr gut angekommen überall, ja.
Warum sollte die Politik Kunst fördern und warum Subkultur?
Weil ich glaube, dass Subkultur, Hochkultur erwachsen kann. Und Kultur einfach etwas ist, was essentiell ist für die Menschen. Und ich glaube, ohne Kultur wird es die Menschheit so, wie sie jetzt ist, nicht geben mehr.
Dein erster Podcast-Besuch?
Mein zweiter.
Dein zweiter. Wie stehst du denn zu dem Medium-Podcast?
finde es interessant, ja. Also ich bin jetzt nicht so, ich bin sehr nicht der Podcast-Hörer. Meine Frau macht das sehr viel über Spotify.
Die hat da den Premium-Account, ja.
Richtig, ja. Aber ich finde es interessant, weil man einfach eine Reichweite hat, die man mit normalen Radio nicht hat, ja.
Ja, das würde ich jetzt für mein kleines Ding nicht behaupten wollen. Selbst Nischensender kriegen da wahrscheinlich mehr Publikum, aber immerhin, man kriegt ein bisschen ein Publikum, ja. Ganz kurz, in deinem bürgerlichen Leben arbeitest du in der Druck- und Verpackungsbranche, sagt man. Hat natürlich vielleicht auch ein bisschen eine Wechselwirkung mit deinen liebevollen Covers, die du da bastelst. Ja, was sagt dein Chef? Darfst du ab und zu die Maschinen nutzen oder wie läuft das?
Also inzwischen bin ich ja nicht mehr in der Druckerei. Also ich war bis vor 8 Jahren in der Druckerei in Jürgenburg, wie wir noch in Jürgenburg gewohnt haben. Da habe ich natürlich die Maschinen nutzen können und dürfen, wenn ich es braucht habe. Inzwischen bin ich wirklich in der Verpackungsindustrie gelandet. Wir machen Wellpappenverpackung und das Wellpappe habe ich jetzt noch nicht. Also doch, bei der Rosel, bei der allerersten Platte, ja, gibt es Wellpappe, aber seitdem nicht mehr.
Aber so, wird wieder Zeit.
Wird wieder mal Zeit dafür, richtig.
Endlich wieder Wellpappe-Platte. Das Gap hat getitelt einen Artikel über dich mit dem mit der Headline Bock habe ich oft keinen. Stimmt hoffentlich nicht, wir haben uns ja schon kurz dem Thema angenähert, aber so wie viele Stunden in der Woche hackelt man denn für ein Label?
Kommt darauf an, welcher Release gerade ansteht. Bei der OCS-Platte, die jetzt im Dezember rausgekommen ist, waren es dann doch wahrscheinlich, ich hätte gesagt, 40, 70 Stunden alleinig nur für die Holzbox. Dann waren es noch wahrscheinlich 20 Stunden vom Rechner, nur um Zollzettel zu schreiben für die ganzen Bestellungen aus Übersee. Dann kann es mal sein, dass mal 3 Monate wirklich wenig ist. Ja. Das ist immer abhängig davon, was gerade ansteht.
Wenn man so eine Platten verschickt, macht man das wahrscheinlich nicht einzeln wegen dem Wahnsinnsporter, aber was zahlt man denn da so mittlerweile, wenn man nach USA versendet?
USA ist, glaube ich, 26 Euro ALB. Also ein Paket bis 2 Kilo. Also da würden 3 LBs eingepassen.
Puha.
Ja, da zahlt der Kunde.
Ja, eher.
Aber es ist von Amerika daher derselbe Preis.
Ja, und jetzt der Onkel Donald wird noch die Zölle aufschrauben, dann wird es noch schlimmer.
Genau.
Was würdest du dir denn von den heimischen Medien wünschen, wenn du nicht gerade Jubiläum feierst?
Dass kleine Releases von egal wen vielleicht ein bisschen mehr Gehör finden würden. Aber ich verstehe es auch, dass das eben nicht so passiert, weil es gibt einfach, also die Medien werden einfach zugeschüttet mit Infos und mit Material, die sie da veröffentlichen können. Und die Medien müssen sich ja selber verkaufen und verkaufen dann vielleicht das, was sie leichter verkauft.
Ja, es ist irgendwie ein interessantes Paradox und man sagt doch, dass man jetzt da kaum mehr von der Musik leben kann, wenn man nicht wirklich einen ziemlichen Namen hat. Und auf der anderen Seite, ich weiß das selber, gibt es jeden Tag ungefähr 1000 neue Bands, die mir E-Mails schreiben. Wie soll sich das jemals ausgehen?
Gar nicht, glaube ich. Aber zum Glück gibt es Musiker, die das ja machen und probieren, vor allem junge Leute, die das probieren. Und das Großteil scheitert halt. Ja, oder vielleicht scheitert nicht, aber es kommt vielleicht nicht dorthin, wo sie vielleicht hin wollen. Aber bringen dann trotzdem auf dem Weg extrem schöne Platten und Lieder raus und werden vielleicht nur von ein paar Leuten wahrgenommen, aber vielleicht ist es gerade für die ein paar Leute wichtig und denke mal, dass man den Ansatz auch so sehen soll. Man muss das halt probieren und es werden halt nur die wenigsten wirklich groß, ja. Und dann ist die Frage, ob das groß werden dann auch immer so super ist, ja.
Ja, das ist allerdings die Frage.
Das nächste, ja.
Ja, möchte schon mit Bono Vox tauschen. Wie lange planst du ungefähr voraus deinen Katalog und was bringt das Jahr 2025?
Also ich plane meistens auf ein Jahr voraus, was auch wegen Förderansuchen auch ein bisschen abhängig ist. Und 25 bringt eine Bulbul-Single für die Tour im Mai. Das ist auch wieder speziell, das ist eine dreiseitige 7-Inch. Es gibt 3 Nummern und Seite A, B, C und es gibt 60 Stück von der Platte gepresst A, B, 60 Stück A, C und 60 Stück B, C. Also man müsste 2 Singles kaufen, damit man dann alle 3 Lieder hat.
Sehr raffiniert. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, mir zu überlegen, was auf der D-Seite drauf ist, nämlich nichts.
Nein, es ist kein Doppelseite, 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 es ist kein Dopp Dann gibt es ja noch die Flying Luttenbaggers Tour Single, die drei John Dwyer LPs und dann noch eine Platte vom Didi Kern mit dem Philipp Quenberger.
Ja, wunderschön, da ist ja was los. Wir kommen schon ins Finale unserer Veranstaltung. Die Rubrik heißt In aller Kürze, also kurze Fragen und bitte kurze Antworten. Warum sind die Melvins immer noch die beste Band der Welt?
Sind sie nicht mehr.
Sind sie nicht mehr? Au weh, was ist denn passiert?
Sie sind so 70s-lastig geworden für mich.
Okay, was ist die beste Band der Welt dann?
Schwierig zu sagen.
Stand heute. Was hörst du jetzt tatsächlich momentan gerade ganz intensiv?
Gerade John Dwyer, aber das ist jetzt logisch, ja. Label bezogen. Sehr intensiv den Elliott Whitmore. Mhm.
Ja, er liebt die Melvins nicht mehr so. Wie viele Kilometer radelst du noch in der Woche?
Ich würde mal sagen 200 im Jahr.
Ui, das ist aber nicht viel. Oh.
Ja, keine Zeit.
Okay. Ich lade dich ein zur Fahrt und zum ersten Bier. Kuh in Graz oder Glam in Feldbach?
Kuh in Graz.
Kein Glam-Gier. Wäre doch deine Gegend eigentlich gewesen einmal.
Ja, also Feldbach war ich nicht wirklich oft dort in der Gegend. Also ich bin ja da aus der Murecker-Gegend. Ja. Da ist Graz irgendwie
attraktiver.
Ja.
Letzte Frage, rot oder schwarz?
Weder noch.
Okay. Ja. Grau oder was?
Gar nichts.
Okay, gar keine Farbe. Nein. Gut, lieber Jochen, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Viel Erfolg mit deinen Releases. Das wird ja ein spannendes Jahr, glaube ich, für dich. Wir freuen uns dann schon aufs 25-jährige Jubiläum. Da gehen wir dann auch zur Party, das müsste sich ausgehen. Rechtzeitig die Website updaten. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr dabei wart. Im nächsten Monat gibt es dann wieder eine neue Folge. Danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat und danke an das Pod für die Produktion. Teilt uns, liked uns, shared uns, rezensiert uns von mir aus auch mit euren Spotify Premium Accounts oder sonst wo und habt ein schönes Leben.
Danke.
Sehr gern.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.